Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied den ersten Teil des dritten Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 3 – Die Zeit der Gnade. Die sogenannte Zeit der Gnade bahnte sich heilsübergreifend mit dem ersten Kommen Jesu, mit seinem Tod und seiner Auferstehung an, beschrieben in den Evangelien. Offiziell begann sie mit der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Es ist ein Auslaufen der Zeit des Gesetzes und ein Hineinlaufen in die Zeit der Gnade. Diese erstreckt sich in der Bibel bis zum letzten Buch der Offenbarung und endet mit der Entrückung der Gemeinde Jesu. Die Zeit des Gesetzes wurde durch das Zeitalter der Gnade abgelöst, Hebräer 8, Vers 7 und Vers 13. Es ist der neue Bund in Jesu Blut, Lukas 22, die Verse 19 und 20. Der neue Bund zeigt, wie allumfassend und vollkommen das Werk unseres Herrn Jesus Christus ist, das er am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat. Etwas Größeres gibt es nicht. Auf der Basis dieses neuen Bundes sind wir gehorsam. 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 16 und Johannes 15, die Verse 9 bis 14. Wir werden in den Lehrbriefen des Neuen Testaments nicht dazu aufgefordert, den Sinai-Bund zu halten, sondern das Gebot Christi, das Gebot des Geistes. Wir gelangen nicht durch gute Werke zur Rettung, sondern durch die Rettung zu guten Werken. Durch die Gnade haben wir eine neue Grundlage für den Gehorsam. Das Gesetz Christi ist größer als das Sinai-Gesetz, Thema des Hebräerbriefs. Der Beweis für echten Glauben ist ein verändertes Leben. Echter Glaube führt zu echten Taten des Gehorsams, Jakobus 2, Vers 14 und die Verse 17 bis 20 und Vers 26, sowie Jakobus 4, Vers 17. Das ist die Folge der Erlösung durch Christus. Wir werden ernstlich gewarnt, die Gnade Gottes nicht in Zügellosigkeit zu verdrehen oder die Freiheit als Deckmantel zur Sünde zu benutzen, in Judas 4 und 1. Petrus 2, Vers 16. Wahrer Glaube zeigt sich durch tiefe Ehrfurcht vor Gott und den dringenden Wunsch, nach den Prinzipien seines Wortes und Willens zu leben. Über den neuen Bund, die Gnade in Christus, sagt das Wort Gottes, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, das alttestamentliche Gesetz, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, das alttestamentliche Gesetz, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sähen, was weggetan werden sollte. Dies lesen wir in 2. Korinther 3, die Verse 6 bis 19. Der alte Dienst oder der alte Bund führte in den Tod. Aber auf dem neuen Weg des Dienstes, dem neuen Bund, schenkt der Heilige Geist Leben. Der Sinai-Bund mit seinen Geboten hatte eine Herrlichkeit, aber er wurde weggetan. Die Gerechtigkeit, die Jesus gebracht hat, ist weitaus herrlicher, denn sie führt zum Ziel und bleibt in Ewigkeit bestehen. Darum ist das Christentum jeder Religion auf Erden weit überlegen. Der Glaube an Jesus Christus bietet Heilsgewissheit. Andere Religionen sagen, man müsse etwas tun, um gerettet zu werden. Jesus sagt, glaubt und ihr werdet errettet. Die Decke wird in Christus weggetan. In 2. Korinther 3, Vers 13 heißt es, und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sähen, was weggetan werden sollte. Die verblassende Herrlichkeit auf dem Angesicht Moses war bereits ein Anzeichen dafür, dass der alte Bund verblassen würde. In Hebräer 8, Vers 13 lesen wir, indem er sagt, einen neuen, hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Tatsächlich verschwand der Tempel mit der ganzen Priesterschaft, den Opfern und allem drumherum einige Jahre später. Der Vorhang wurde schon zerrissen, als Jesus am Kreuz starb. Gott hat nun einen völlig neuen Weg gegeben. Wer am alten Bund festhält und meint, durch die Einhaltung der alttestamentlichen Gebote vor Gott gerecht zu werden, ohne dabei Jesus zu ergreifen, der bleibt sprichwörtlich unter der Decke. Das ist das Problem vieler Israelis heute und aller Menschen, die durch gute Werke allein gerecht werden wollen. Auch die Heiden haben eine Decke, Jesaja 25, Vers 7. Und diese Decke über den Heiden wird erst im tausendjährigen Reich weggenommen. Dem einzelnen Menschen, der sich zu Jesus wendet, wird diese Decke bereits bei der Bekehrung weggenommen. Das ist das Wunder der Wiedergeburt. Der Unterschied im neuen Bund ist allerdings, dass Israel gegenüber den Heiden keinen Vorzug mehr hat. Im alten Bund hatten die Juden diesen als Volk Gottes noch. Neutestamentlich offenbart sich Gott seinem Volk nicht mehr gesondert. Der Mensch wird ausschließlich über Jesus gerettet. Ohne ihn sind beide verloren. Vergleichen Sie dazu Römer 10, Vers 12. In 2. Korinther 3, die Verse 14 bis 18 lesen wir, aber ihre Gedanken wurden verstockt. Denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wer das Alte Testament ohne das Neue Testament liest, findet nicht zum Licht. Der Kämmerer las im Buch Jesaja und fand keine Erklärung für die Bedeutung der Stelle, bis der Evangelist Philippus sie ihm erklärte und ihn auf Jesus aufmerksam machte. In Apostelgeschichte 8, die Verse 34 bis 35 lesen wir, da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Das Evangelium von Jesus ist das Neue Testament. Das Alte Testament zeugt zwar von Jesus, aber das Neue Testament bezeugt sein Kommen. Daher muss das Evangelium des Neuen Bundes verkündet werden. Die Decke wird erst in Christus weggenommen. Besondere Kennzeichen der Gnadenzeit. Es gibt nunmehr einen neuen Bund, ein neues Testament, Matthäus 26, Vers 28. Alle Menschen sind für das Heil in Christus bestimmt, Johannes 3, Vers 16. Jeder, der es im Glauben annimmt, ist in Christus erwählt, Epheser 1, die Verse 3 bis 5. Der Heilige Geist wurde ausgegossen, das war die Geburtsstunde der Gemeinde in Apostelgeschichte 2. Die Gläubigen des neuen Bundes sind mit der Wiedergeburt in den Leib Jesu getauft, 1. Korinther 12, Vers 13. Versinnbildlicht wird das in der physischen Taufe. Jesus Christus gab den Befehl, das Evangelium unter allen Nationen zu verbreiten, Matthäus 28, die Verse 18 bis 20 und Apostelgeschichte 1, Vers 8. Die Gemeinde Jesu ist ein Leib aus Juden und Heiden. Die Trennung wurde aufgehoben, Galater 3, Vers 28 sowie Epheser 2, die Verse 13 und 14. Was die Erlösung betrifft, gibt es weder zwischen Jude und Heide noch zwischen Mann und Frau einen Unterschied. Es gibt verschiedene Ordnungen, wie beispielsweise die Gemeinde-, Schöpfungs-, Gesellschafts- oder Familienordnung, die es zu beachten und befolgen gilt. Aber vor Gott sind alle gleichberechtigt. So ist ein neues Volk entstanden. Neben den Juden und Nationen gibt es nun auch die Gemeinde. 1. Petrus 2, Vers 10 und 1. Korinther 10, Vers 32. Die Gemeinde, die vor Grundlegung der Welt erwählt worden ist. Epheser 1, Vers 4 und Epheser 3, die Verse 2 bis 12. Alle Nationen kommen unter den Segen Abrahams, so wie Gott es versprochen hat. Galater 3, die Verse 8 und 9. Wer auch immer an Jesus glaubt und seinen Namen anruft, wird durch Gottes Gnade gerechtfertigt. Römer 10, Vers 12. Ein Zentralheiligtum wie die Stiftshütte oder den Tempel gibt es nicht mehr. Der Mensch kann Gott jetzt überall finden. Johannes 4, die Verse 21 bis 24. Er darf den Herrn an jedem Ort, zu jeder Tages- oder Nachtzeit anrufen und ist sogleich im Heiligtum. Das neue Zeitalter der Gnade ist ein Geheimnis Gottes. Epheser 3, die Verse 4 bis 6. Seinen Abschluss findet es, wenn die Vollzahl der Heiden für die Gemeinde erreicht ist und diese entrückt wird. Römer 11, Vers 25. Die einzigartige Stellung in Jesus Christus. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird wiedergeboren, aus Gott geboren. Vergleichen Sie dazu 1. Johannes 5, Vers 1. Und empfängt den Heiligen Geist. Galater 3, Vers 2 und Epheser 1, Vers 13. Er erwartet die Wiederkunft Jesu, die Auferstehung aus den Toten, 1. Korinther 15, und hat ewiges Leben, Johannes 3, Vers 16. D.L. Moody sagte vor seinem Tod: Bald werdet ihr in der Zeitung lesen, dass ich tot bin. Glaubt keine Sekunde daran. Ich werde lebendiger sein als je zuvor. Jeder Wiedergeborene ist von der Macht Satans und der Finsternis befreit und in das Reich des Sohnes Gottes versetzt, Kolosser 1, Vers 13. Alle Sünden der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden vergeben. Kolosser 1, Vers 14 sowie Hebräer 10, Vers 14. Wenn ein Kind Gottes sündigt, wird allerdings die Gemeinschaft mit Jesus getrübt. Es ist so wie bei Eltern und ihren Kindern. Egal, was das Kind macht, es bleibt das Kind seiner Eltern. Ist ein Kind ungehorsam, kann es in gewisser Weise die Gemeinschaft mit Vater und Mutter verlieren. Aber es bleibt trotzdem ihr Kind. Und bittet das Kind um Vergebung, ist die Gemeinschaft wiederhergestellt. So ist das auch zwischen Gott und seinen Kindern. Wenn jemand jedoch bewusst an Sünde festhält und beständig darin lebt, muss man seine Wiedergeburt in Frage stellen. Dann ist jener wohl doch nur ein Namenschrist. Die an Jesus Gläubigen sind Kinder Gottes, Johannes 1, Vers 12 und 13, Miterben Christi, Römer 8, Vers 17, sowie zugehörig zum Leib. Epheser 1, die Verse 22 bis 23, sowie 1. Korinther 12, Vers 13 und zur Braut Christi, 2. Korinther 11, Vers 2. Bereits jetzt sind die Kinder Gottes mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt gesegnet, Epheser 1, Vers 3 und Epheser 2, Vers 6. Ihnen ist die Verheißung der Auferstehung bzw. Entrückung gegeben, in 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18 und 1. Korinther 15. Sie sind Teilhaber des Geheimnisses Gottes, Epheser 3, die Verse 4 bis 6. Die Bedeutung des Blutes Jesu. Der neue Bund wurde durch das Blut Jesu besiegelt. Weil Jesus am Kreuzestamm blutete, leben wir jetzt im Zeitalter der Gnade. Die an Jesus Gläubigen sind Kinder Gottes, weil Christus sein Blut für sie vergossen hat. Was sagen die biblischen Autoren über das Blut Jesu und seine Wirkung? Erstens, das Blut Jesu ist kostbar. Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 1, die Verse 18 und 19: Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Das Blut Jesu ist das Kostbarste, was es überhaupt gibt. Es übertrifft jeglichen materiellen Wert bei weitem. Aller Reichtum der ganzen Welt zusammengenommen könnte nicht eine einzige Sünde aufheben. Man kann sich zwar mit irdischem Vermögen viel kaufen, sehr viel, Wolkenkratzer, Industrien, Flugzeuge, Einfluss, aber nicht ein Gramm Erlösung. Das geht zum Beispiel aus Psalm 49, die Verse 7 bis 9 klar hervor. Wir lesen dort: Sie verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum. Und doch vermag kein Bruder, den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig.
Der französische Schriftsteller und Philosoph Jean-Paul Sartre, der von 1905 bis 1980 lebte, sagte deshalb folgerichtig: Der sensible Mensch leidet nicht aus diesem oder jenem Grund, sondern ganz allein, weil nichts auf dieser Welt seine Sehnsucht stillen kann. Hieran wird sichtbar, welch unermesslichen Wert das Blut Jesu hat. Es vermag, einen sündigen Menschen in die ewige Herrlichkeit Gottes zu bringen. Deshalb werden die Erlösten den Herrn Jesus, das geschlachtete Lamm Gottes, einmal wie folgt anbeten und besingen. Wir lesen es in Offenbarung 5, Vers 9. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Zweitens, das Blut Jesu wirkt Vergebung. In Epheser 1, Vers 7 lesen wir: In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Vergebung bedeutet unter anderem wegnehmen oder abwischen. Wir können Sünde und Schuld nicht ungeschehen machen. Was getan ist, ist getan. Was gesagt ist, ist gesagt. Wenn im Computer eine Datei gelöscht wird, wandert sie in den sogenannten Papierkorb und kann von dort immer wieder hervorgeholt werden. Wenn aber Gott etwas wegnimmt, dann ist es gelöscht, beziehungsweise nicht mehr vorhanden. Und genau das tut der Herr durch die Kraft des Blutes Jesu. Wenn unsere Sünden mit dem Blut Jesu in Anführungsstrichen markiert sind, verschwinden sie auf immer, wie sich der Nebel auflöst und nicht mehr zu finden ist. Dieses Bild gebraucht Gott schon im Alten Bund, um uns Vergebung zu veranschaulichen. Wir lesen in Jesaja 44, Vers 22: Ich habe deine Verbrechen ausgelöscht wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Drittens, das Blut Jesu reinigt. Johannes schreibt in seinem ersten Brief über die vollkommene Vergebung in Kapitel 1, Vers 7: Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Vergebung mündet in Reinigung. Schmutz ist etwas Ärgerliches. Jede Hausfrau wird das bestätigen. Schmutz ist aber auch etwas Gefährliches. Unter Umständen ist Schmutz giftig und kann Krankheiten hervorrufen. Deshalb werden Operationssäle peinlichst genau desinfiziert. Die Industrie bringt immer bessere Reinigungsmittel auf den Markt. Selbst für die hartnäckigsten Flecken werden inzwischen Mittel angeboten. Doch Sünde ist viel schmutziger. Sünde hinterlässt bleibende Flecken auf der Seele. Sünde ist absolut tödlich. Sünde lässt Menschen sogar hässlich werden. Sünde entstellt. Und es gibt, außer dem am Kreuz von Golgatha vom Sohn Gottes vergossenen Blut, kein Mittel, das von Sünde reinigen könnte. Jeremia 2, Vers 22 sagt: Denn wenn du dich auch mit Lauge waschen und viel Seife dazu nehmen würdest, so würde deine Schuld vor meinem Angesicht doch schmutzig bleiben, spricht Gott der Herr. Es gibt tatsächlich nur ein Mittel, wodurch wir von der Sünde gereinigt werden können: das Blut Jesu Christi. Derselbe Gott, der sagt, schmutzig bleibt deine Sünde vor mir, ruft uns im Blick auf das reinigende Opfer Jesu zu, was er schon im alten Bund Israel verhieß. In Jesaja 1, Vers 18 lesen wir: Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Durch den Schreiber des Hebräerbriefes versichert er in Hebräer 9, Vers 14: Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Und in Offenbarung 7, die Verse 14 bis 15 heißt es: Er sprach zu mir: Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Kurz vor seinem Tod wurde Johnny Cash zu einer Talkshow bei Larry King eingeladen. Im Interview wurde ihm sein altes Leben vorgehalten, sein Drogenkonsum und andere Sünden. Johnny Cash bestätigte das traurig und fügte hinzu: Aber das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Viertens, das Blut Jesu bringt Rechtfertigung. In Römer 5, Vers 9 lesen wir: Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn bzw. Zorngericht errettet werden? Gerechtigkeit erlangt man durch ein Gerichtsurteil, das nicht mehr angefochten werden kann. Darum bedeutet Rechtfertigung auch durch ein Urteil herstellen, was recht ist. Wer vor dem Gericht gerechtfertigt ist, kann weder angeklagt noch verurteilt werden. Wie viel mehr gilt das, wenn dieses Urteil vom allerhöchsten Richter kommt, von Gott selbst? Durch das Blut Jesu wird derjenige vollumfänglich gerechtfertigt, der an den Herrn Jesus glaubt. Aus diesem Grund kommt ein Mensch, der an Jesus glaubt, nicht mehr ins Gericht, um dort zur Verdammnis verurteilt zu werden. Vielmehr ist ihm der Himmel garantiert, so wie wir es in Johannes 5, Vers 24 lesen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Es ist Selbstbetrug anzunehmen, dass der liebe Gott doch nicht so streng sein könne und schließlich einigen, die in Anführungsstrichen nicht so schlimm waren, wenn nicht sogar allen, Einlass in sein Himmelreich gewähren würde. A.W. Dozer schreibt: Gottes Gerechtigkeit steht ewig mit höchstem Gewicht gegen den Sünder. Die vage und klägliche Hoffnung, dass Gott zu freundlich sei, um den Gottlosen zu bestrafen, wurde für die Gewissen von Millionen zum tödlichen Betäubungsmittel. Diese Vorstellung beschwichtigt ihre Angst und erlaubt ihnen, alle beliebigen Formen des Frevels auszuüben, während der Tod Tag für Tag näher rückt und der Aufruf zur Buße unbeachtet bleibt. Nur aufgrund der Rechtfertigung durch Jesus Christus gibt es Sündenvergebung und Freispruch. Nur durch ihn ist uns die Barmherzigkeit und Gnade Gottes sicher. Ohne Jesus steht ein Mensch Gott als gnadenlosem Richter gegenüber. Fünftens, das Blut Jesu befreit. In Offenbarung 1, Vers 5 lesen wir von der Erlösung durch Jesu Blut. Von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Erlösung bedeutet Befreiung. Wer gerechtfertigt ist, ist auch befreit. Gegen ihn darf keine Anklage mehr erhoben werden. Wie herrlich muss es sein, wenn ein Richter in ein Gefängnis kommt, den Gefangenen Rechtfertigung bringt und sie in die Freiheit entlässt. Wie wunderbar, wenn er ihnen zudem alles bietet, um mit der Freiheit umgehen und in ihr leben zu können. Sünde engt ein, sie nimmt sowohl unsere Gedanken als auch unseren Körper gefangen. Sünde zwingt den Menschen, etwas zu tun, was er in der Tiefe seines Herzens verabscheut. Und doch muss er es tun, weil er ein Gefangener der Sünde ist. Ja, er will sogar sündigen. Jesus erlöst von Sünden. Er befreit uns von der unendlichen Schuld, die wir auf uns geladen haben. Er befreit uns von dem Gerichtsurteil Gottes und schenkt uns die Freiheit. Zudem gibt er uns den Heiligen Geist als Bewährungshelfer mit, der uns kräftigt, uns immer wieder auf die Beine stellt, der uns mahnt und uns lehrt, mit der geschenkten Freiheit umzugehen. Sechstens, das Blut Jesu wirkt Frieden. In Kolosser 1, die Verse 19 bis 20 lesen wir: Es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Rechtfertigung bringt Freiheit und Freiheit bringt Frieden. Wir sind von Natur aus absolute Feinde Gottes. Tun wir doch genau das Gegenteil von dem, was er in seiner Heiligkeit ist und von uns verlangt. Wir leben im Krieg gegen Gott. Wir sind so mit ihm verfeindet, dass wir unter seinem Zorngericht stehen und rettungslos verloren sind. Doch Gott wandte sich uns in seinem Sohn zu und schaffte Frieden durch Versöhnung. Durch Jesus werden Feinde zu Freunden, Sünder zu Kindern Gottes und Lügner, Diebe, Mörder zu Erben Gottes. Gott hat durch Jesus bereits alles mit sich selbst versöhnt. Es kommt jetzt nur noch darauf an, dass der einzelne Mensch das Angebot Gottes annimmt und somit den Frieden mit ihm eingeht. Gibt es etwas Schöneres, als mit Gott versöhnt zu sein und Frieden mit ihm zu haben? Siebtens. In Hebräer 13, Vers 12 steht: Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Durch das Blut Jesu wird der an Jesus gläubige Mensch nicht nur gereinigt und erlöst, sondern auch geheiligt. Heiligung bedeutet Absonderung. Mit der Bekehrung zu Jesus wird der Gläubige von Gott abgesondert. Er ist nun der Stellung nach vollkommen geheiligt. Er lebt zwar noch in der Welt, aber er ist nicht mehr von der Welt, weil er jetzt zum Reich Gottes gehört. Das Blut Jesu ermöglicht freien Zugang. In Hebräer 10, Vers 19 und 22 lesen wir: Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, so lasst uns hinzutreten. Aus der Heiligung ergibt sich zugleich der freie Zugang zu Gott. Im Alten Testament durften nur die geheiligten, für Gott abgesonderten Priester das Heiligtum des Tempels betreten. Im Neuen Bund ist jeder wiedergeborene Christ ein Priester, so sagt es uns 1. Petrus 2, Vers 9, und hat Zugang zum Heiligtum Gottes. Das ermöglicht uns zum Beispiel an jedem Ort und zu jeder Zeit im Namen Jesu zu beten. 9. Im Blut Jesu liegt Sieg. Offenbarung 12, Vers 11 sagt uns: Sie haben ihn, den Verkläger, Vers 10, überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Was an dieser Stelle über die Märtyrer aus der großen Trübsal gesagt wird, gilt gewissermaßen jedem, der an Jesus Christus glaubt. Die Anklagen des Teufels gegen uns können wir unter anderem durch das Blut Jesu überwinden und somit Sieg über Satan haben. Keine Anklage kann gegen die Erlösten bestehen bleiben, da ihre Sünden durch Jesu Opfertod vergeben wurden. Der Sieg über die uns anklagende Sünde besteht darin, dass wir an den Wert des Todes und der Auferstehung des Herrn glauben und daran festhalten. 10. Das Blut Jesu bringt ewige Herrlichkeit. Hebräer 9, die Verse 11 und 12 sagen uns: Als aber Christus kam als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Weil Jesus mit seinem eigenen Blut in die ewige Herrlichkeit des Vaters eingegangen ist, hat die Gemeinde Jesu gleichsam Zugang bis vor den Thron Gottes und hat auch dort ihr Zuhause. Jeder Christ darf wissen, dass die Endstation seines Glaubens an Jesus die ewige Heimat bei Gott ist. Dort erwarten ihn die zukünftigen Heilsgüter und die ewige Erlösung. Diese hat er zwar auf der Erde durch den Heiligen Geist bereits als Unterpfand erlangt, doch ganz real wird es erst bei der Erlösung des Leibes durch die Auferstehung oder die Entrückung. Diese 10 Punkte über das Blut Jesu zeigen uns, welch eine Bedeutung das Opfer des Christus hat und wie wichtig der Glaube daran ist. Denn ihn, Jesus Christus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, sagt uns Römer 3, Vers 25. Das bedeutet, wenn Sie den Opfertod Jesu Christi für Ihre Sünden erkennen und für sich im Glauben in Anspruch nehmen, wird im selben Moment die Erlösungstat Jesu für Sie wirksam und Sie bekommen Vergebung und ewige Errettung. Sie sind nun ein Christ.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied hörten Sie soeben den ersten Teil des 3. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001 und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.